ARD. Mehr Sicherheit in Stadien. Darf Pyrotechnik bald kontrolliert hier abgebrannt werden?
Brandenburg vor der Landtagswahl. Welches Thema für die Wähler wichtig ist?
Und es gibt zu viel Plastikmüll auf dieser Erde. Wie können wir mehr davon recyceln? Wir haben da eine gute Idee gefunden.
15 Minuten. Der Tagesschau-Podcast am Morgen.
Heute an diesem Freitag, 20. September, einen schönen guten Morgen von Marlies Schaum aus Köln und von mir, Moritz Zacho aus Hannover.
Hallo, guten Morgen. Und wir dachten uns, wir gehen hier in aller Frühe jetzt schon mal ins Fußballstadion, bevor es da ja wirklich am Wochenende wieder richtig heiß hergeht und spannend wird. Und ihr wisst ja alle, was gehört für Fans neben Bier und Stadionwurst schon dazu. Trotz Verbot tatsächlich die Pyrotechnik. Deswegen gibt's auch immer wieder Streit. Ich weiß gar nicht, Moritz, habe ich dich noch nie gefragt, wie sieht's bei dir aus? Ich meine, du gehst ja gerne auch zum Fußballstadion. Bist du pro oder contra Pyrotechnik im Stadion?
Ja, also ich bin definitiv dagegen, dass die Fans die Pyrotechnik ins Stadion schmuggeln und dann irgendwo im Zuschauerblock abbrennen. Das finde ich gar nicht gut, denn da wird es dann ja auch gefährlich für alle drumherum. Die Dinger brennen ja immerhin bei bis zu 1000 Grad Celsius ab, aber ich gebe zu, das sieht auch schon cool aus, diese leuchtenden Farben. Der Hamburger SV, der hat vor einigen Jahren mal einen Test gemacht und einzelnen Fans erlaubt, die Pyrotechnik kontrolliert abzubrennen unter Aufsicht von Experten in abgetrennten Bereichen. Und da fiel das Fazit positiv aus unter Fans, Spielern und auch Funktionären. Und ich muss sagen, so könnte ich mir Pyrofackeln im Stadion schon vorstellen.
Wir warten ab, was heute bei dem Treffen des Deutschen Fußballbundes rumkommt. Die entscheiden nämlich heute unter anderem, wie es weitergehen könnte mit den Fackeln. Ja. Es gibt eine ganze AG, habe ich gesehen, die heißt Stadionsicherheit, die hat sich damit beschäftigt. Da sind Fans und Vertreter drin, so von Fußballvereinen. Und die stellen tatsächlich dem DFB heute ihre Ergebnisse zu Pyrotechnik im Stadion vor. Und die ARD Sportschau, die hat diese Vorschläge, die da erarbeitet haben, schon bekommen vorab. Und da steht unter anderem drin, genauso wie du das gerade beschrieben hast, dass sie das gut finden würden, Pyrotechnik kontrolliert abbrennen zu lassen. Also gerade Fanvertreter setzen sich dafür ein, weil die eben sagen, gehört irgendwie zur Fankultur einfach dazu. Und generell sagen die auch, das sei eigentlich sicher.
Die im Stadion verwendeten Bengalfackeln sind nicht irgendwelche selbst zusammengekleisterten Sprengsätze aus Polen oder so, sondern das sind ganz normale, handelsübliche Seenotrettungsfackeln mit CE-Prüfung und dergleichen. Das heißt, ja, die haben bis zu 1000 Grad, das stimmt, aber im Rahmen dessen bieten sie dennoch die maximale Sicherheit und sie sind frei verkäuflich.
Das sagt Thomas Kessen, der ist Sprecher des größten deutschen Fanbündnisses, das heißt unsere Kurve.
Ja, und die Fans wollen eben Pyrofackeln ins Stadion kriegen. Deswegen will die Arbeitsgruppe Stadionsicherheit einen Kompromiss vorschlagen. Es soll eine Testphase über 3 Jahre geben. In dieser Zeit soll dann Pyrotechnik kontrolliert in Stadien abgebrannt werden. In Norwegen gibt es sowas auch schon. Da kann man sich vielleicht ein Beispiel dran nehmen. Bei Spielen der ersten und zweiten Fußballliga in Norwegen, da dürfen Bengalos brennen. Allerdings nur unter strengen Auflagen. Die Fans, die das dürfen, die müssen volljährig sein. Sie müssen vorher darin geschult worden sein, Pyrotechnik abzubrennen. Und das ist auch nochmal ganz wichtig für Fußballfans, sie müssen nüchtern sein. Also kein Stadionbier in Kombination mit Pyrotechnik. Außerdem dürfen die Fackeln nur in abgetrennten Bereichen angezündet werden. Und am Ende der Saison in Norwegen wollen sich Fans, Vereine und Politik dann besprechen, ob das irgendwie geklappt hat, ob das gut war.
Klingt irgendwie alles total vernünftig. Und genauso, ehrlich gesagt, stellt sich die AG Stadionsicherheit das auch vor, ne? Für Deutschlands Profifußball. Die wollen auch gerne, dass die Feuerwehr, die Polizei, die Vereine und der DFB da alle zusammen arbeiten und mitarbeiten, alle an einem Strang ziehen, wie man schön sagt. Wenn dieser Kompromiss jetzt wirklich zustande kommen sollte, das wäre schon ein großes Ding. Also seit Jahren wird über diese Pyrotechnik im Stadion diskutiert. Und vielleicht wäre so ein Kompromiss auch gar nicht so schlecht, denn ganz ehrlich, also ein wahrer Fan, der was auf Pyrotechnik setzt, der findet immer irgendeinen Weg, das irgendwie ins Stadion reinzukriegen, nehme ich an.
Ja, absolut. Ich habe neulich eine Stadionführung bei einem Bundesligaverein, den ich jetzt hier nicht nenne. Da habe ich die mitgemacht, die Führung. Und da hat mir der Stadionführer erzählt, dass es in der Fanszene Menschen gibt, Männer und Frauen, Malis, die sich die Bengalos in Plastiktüten in den Körper einführen. Um sie ins Stadion zu schmuggeln. Also
wie denn?
Männer,
wie groß sind die denn?
In Po.
In Po?
Ja, genau, so vielleicht 10 Zentimeter und dann in eine Tüte. Und
das fällt doch auf, da kannst du doch kaum entspannt gehen, wenn du so ein Bengalo im Popo stecken hast.
Ich habe es noch nicht ausprobiert, ich weiß es nicht.
Ist ja fürchterlich. Vor allem, ich meine, wie weit gehst du, um Pyrotechnik da reinzuschmuggeln? Ja. Das ist ja fürchterlich.
Ich finde es auch komplett absurd, muss ich wirklich sagen. Aber wie du schon sagst, das kann halt auch keiner dann kontrollieren. Ne? Ja. Teilweise arbeitet dann auch die Fanszene mit Lieferanten zusammen, Das ist dann nicht ganz so eklig. Die Lieferanten, die nehmen dann einfach die Bengalos mit dem Essen und den Getränken ins Stadion.
Es findet sich irgendein Weg leider anscheinend, um das verbotenerweise zu machen. Und deswegen, wenn das auffällt, gibt es auch eine saftige Geldstrafe, glaube ich. Ich meine, ich hätte mal gelesen, der ja. DFB, der arbeitet damit ganz schön Sümmchen. Hast du die Summe nochmal nachgeguckt, wie viel das war? Da mussten die doch eine Strafe zahlen in der Saison 2022-2023. Wie viel war das?
Mehr als 7 Millionen Euro waren das.
Teure also Pyrotechnik. Richtig, richtig viel. Da wäre es vielleicht besser, wenn es einen Kompromiss gibt, einfach Pyrotechnik unter Auflagen kontrolliert abbrennen zu lassen.
Stimmt. Als die Sportschau den DFB vor ein paar Wochen mal gefragt hat, was er denn so von dieser Idee hält, da war die Reaktion eher verhalten. Und selbst wenn die Funktionäre nun doch sagen würden, okay, wir probieren das einfach mal aus, am Ende müsste da auch die Politik mitmachen. Aber, das können wir sagen, das ist schon in die Wege geleitet. Bundesinnenministerin Nancy Faeser, die hat den Deutschen Fußballbund, die Deutsche Fußballliga und auch Vertreter der Bundesländer im Oktober zu Gesprächen eingeladen.
Wir bleiben da für euch dran, versprochen. Und in unserer Folgenbeschreibung heute findet ihr auch einen Link zu einer Doku über die Fankultur im deutschen Fußball.
Unsere Kurznachrichten.
Im Libanon hat die Hisbollah-Miliz auf die Explosionen von Funkgeräten und Pagern reagiert. Hassan Nasrallah, der Chef, hat Israel mit Rache gedroht. Über die Art der geplanten Vergeltung hat er sich aber nicht geäußert. Bei dem Angriff, dem jüngsten Angriff am Mittwoch, gab es 37 Tote. Und durch die Explosionen im Libanon sind auch fast 3000 Menschen verletzt worden. Da sind viele islamistische Hisbollah-Kämpfer darunter, aber auch Kinder.
Die Länder, die gerade stark vom Hochwasser betroffen sind, sollen mit insgesamt 10 Milliarden Euro aus der EU-Kasse bei den Aufräumarbeiten unterstützt werden. Das hat EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen ihnen bei ihrem Besuch im polnischen Flutgebiet Breslau zugesagt. Das Geld soll aus einem EU-Solidaritätsfonds kommen. Falls das nicht reicht, stünden weitere 10 Milliarden aus einem anderen Fonds zur Verfügung. Entwarnung gibt es in den Flutgebieten noch nicht. Unter anderem fließt das Hochwasser von Elbe und Oder jetzt weiter nach Deutschland. Vor allem rund um Frankfurt an der Oder werden hohe Pegelstände erwartet.
In der Kölner Innenstadt hat es diese Woche ja zwei Explosionen gegeben. Einmal vor einem Club und dann an einem Bekleidungsgeschäft. Die Tatorte liegen nur wenige Gehminuten auseinander. Die Ermittler sagen, dass sie inzwischen von organisiertem Verbrechen und Drogenbanden ausgehen mit Verbindungen in die Niederlande. Hinter den Explosionen wird die sogenannte Mokro-Mafia vermutet. Der Chef der Kriminalpolizei in Köln sagt, dass 60 Ermittler an diesen Fällen gerade dran sind. Außerdem wird auch untersucht, ob andere Fälle in Nordrhein-Westfalen damit zu tun haben könnten, zum Beispiel ein Brandangriff in Solingen.
Das Wahljahr geht übermorgen zu Ende. Brandenburg wählt am Sonntag einen neuen Landtag. Und wie schon in Thüringen und Sachsen könnte sich da einiges ändern. Vor allem für die Partei, die seit der Wiedervereinigung den Ministerpräsidenten stellt, die SPD.
Die Ausgangslage so in Brandenburg generell ist eigentlich gerade ganz gut für die Menschen. Also die Wirtschaft wächst hier in Brandenburg stark und zwar stärker als anderswo. Die Arbeitslosenzahl ist da wirklich auf einem ganz tiefen Tiefstand. Der Durchschnittslohn ist höher als in anderen Bundesländern im Osten. Es gibt auch mal jetzt als Beispiel nur da eine riesige Tesla-Fabrik. Oder in Cottbus, da gibt es das modernste Bahnwerk von ganz Europa. Und es wird auch wirklich viel investiert. Rund um die Braunkohleregion Lausitz zum Beispiel. Die soll in eine Windkraftregion umgebaut werden.
Ja, und obwohl es so gut aussieht, sind viele Brandenburger verunsichert. Und der parteilose Bürgermeister Carsten Eule-Pütze aus der Kleinstadt Herzberg erklärt sich das so.
Also was ich vermute, beziehungsweise so spüre, ist manchmal eher so Verlustängste vor dem Erreichten bisher. Wenn wir uns umgucken, ist ja jetzt wirklich alles so weit schick gemacht. Das ist eher wirklich so die Frage, wie geht es mir nächstes Jahr, wenn das so weitergeht oder in 2 Jahren?
Und eigentlich müsste sich jetzt die regierende SPD gar keine großen Sorgen machen, denn sie liegt in Brandenburg bei 26% und sie hat mit Dietmar Woidke seit 11 Jahren einen Ministerpräsidenten, der sehr beliebt ist und als volksnah gilt. Aber das wird am Sonntag ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen SPD und AfD. Die liegt in Umfragen momentan ganz knapp vorne.
Und Ministerpräsident Woidke, der setzt jetzt sogar alles auf eine Karte. Also der hat angekündigt, wenn die Brandenburgerinnen und Brandenburger seine Partei, also die SPD, nicht mehr auf Platz 1 wählen, dann tritt er zurück. Und wenn das passiert, wäre das für die SPD insgesamt schon mies. Auch für Bundeskanzler Olaf Scholz wäre das ein herber Schlag.
Momentan sieht es so aus, dass in Brandenburg eine Koalition aus SPD, CDU und Grünen regiert. Wobei die Grünen laut der jüngsten Umfragen zittern müssen, ob sie überhaupt wieder in den Landtag einziehen. Sieht genauso für die Linken aus und auch für die Freien Wähler. Die CDU und das Bündnis Sarah Wagenknecht werden es dagegen wohl schaffen.
In diesem Wahlkampf jetzt, vor der Wahl, da ging es vor allem um Migrationspolitik. Das ist nochmal ganz intensiv hochgekocht nach dem tödlichen Messerangriff vor 4 Wochen. Das war ja hier bei mir in Nordrhein-Westfalen, in Solingen. Der mutmaßliche Täter ist ja aus Syrien nach Deutschland gekommen und hat hier Asyl beantragt. 40% der Brandenburger sagen auch, dass die Themen Flucht und Migration für sie gerade die größten politischen Herausforderungen sind, die Deutschland meistern müsse. Josephine Schreiber zum Beispiel, die ist 23, wohnt in Treuenbrietzen, das ist im Südwesten von Brandenburg. Und sie sagt, sie ist echt noch unsicher, wen sie am Sonntag wählen soll.
Die Linke zum Beispiel, die sich ja dann total dafür ausspricht und so weiter, dann ist es mir zu ungenau, dann habe ich das Gefühl, es kann ja doch wieder jeder herkommen und machen, was er möchte. Und es gibt keine Konsequenzen dafür. Und man darf Dinge kritisieren und man darf einen Plan entwerfen, wie es besser laufen soll. Da fehlt mir irgendwie die goldene Mitte, die dann aber auch wirklich was macht.
Im Wahlkampf haben Sie teilweise in Brandenburg recht radikal über Migration diskutiert. Da hat zum Beispiel der Innenminister Michael Stübgen von der CDU vorgeschlagen, das Asylrecht, wie wir es aktuell haben, in der jetzigen Form einfach abzuschaffen.
Also das ist aber mit Ministerpräsident Woidke nicht zu machen. Der hat sich dagegen gestellt, weil das Land schon jetzt in vielen Bereichen von ausländischen Fachkräften abhängig sei, zum Beispiel in der medizinischen Versorgung. Und deswegen, das sagt Woidke, müssten auch weiterhin Menschen nach Brandenburg kommen.
Wir warten es natürlich einfach mal ab jetzt, wie die Brandenburger wählen. Das macht keinen Sinn, jetzt schon über mögliche Koalitionen zu munkeln. Aber alle Parteien, die es laut aktuellen Umfragen überhaupt in den Landtag schaffen werden, die sagen bis jetzt, wir werden keine Koalition mit der AfD eingehen. Die AfD wird in Brandenburg vom Verfassungsschutz übrigens als rechtsextremer Verdachtsfall eingestuft.
Gute Nachricht für alle Mülltrenner unter euch. Bald könnte aus euren leeren Chipstüten wirklich wieder etwas Sinnvolles werden. Gestern ist bei Marlies um die Ecke in der Nähe von Köln der Grundstein für den Bau einer neuen Recyclingfabrik für Plastikmüll gelegt worden. Und sogar Kanzler Scholz hat sich das angesehen.
Das soll so eine Fabrik werden, die sich um den, ich sag mal, bösen Plastikmüll kümmert. Das ist nämlich der sich bislang so gut wie gar nicht recyceln lässt. Also zum Beispiel diese Chipstüten oder auch mehrfach beschichtete Saftkartons oder diese bedruckten Käseverpackungsfolien. Die bestehen einfach aus vielen verschiedenen Plastikarten und anderen Stoffen. Die lassen sich kaum trennen und müssen dann letztlich doch verbrannt werden. Das passiert mit mehr als der Hälfte des Plastikmülls in Deutschland. Totale Verschwendung von Rohstoffen. Aber da gibt es jetzt eben ein US-amerikanisches Unternehmen, das sagt, wir haben eine Lösung. Wir machen aus diesen bösen Kunststoffverpackungen Öl und mit dem können wir neues Plastik produzieren. Klingt für mich genial.
Echt erstmal gut, ja.
In 2 Jahren soll die Anlage fertig sein. Wir haben aber noch mal bei Henning Wils nachgefragt, ob es so gut ist, wie es klingt. Henning Wils arbeitet am Wuppertal-Institut und er ist Spezialist für Kreislaufwirtschaft. Er meinte, ja, tatsächlich für diesen, wie ich sage, bösen Plastikmüll ist diese Anlage echt gut.
Das ist aus meiner Sicht deutlich besser, als es einfach nur zu verbrennen. Wir haben aber Technologien, wo man halt aus Plastik wieder Plastik macht und nicht wieder zurück muss zum Öl. Das wäre aus meiner Sicht noch besser. Insofern ist das was für genau die Dinge, die wir haben, die Plastikverpackungen, die man nicht gut recyceln kann. Und dafür ist es wirklich ein Schritt nach vorne, weil die Anlage auch wirklich gut ist.
Natürlich, wie immer, gibt es trotzdem 2, 3 kleine Haken, um aus Plastik Öl zu machen, mit dem man dann neues Plastik herstellen kann. Marlies hat es ja gerade erklärt. Da braucht man viel Energie für. Die Anlage, die da bei Köln entstehen soll, die wird zwar mit grünem Strom betrieben werden, aber grüner Strom ist ja momentan noch knapp und es wäre generell immer noch besser, wenn Firmen gar nicht erst dieses mehrfach beschichtete, schwer zu trennende Plastik herstellen würden.
Das ist auch so ein bisschen meine Sorge. Ne? Viele Unternehmen, die sagen, ich habe eine Verpackung, ich weiß, dass man die nicht gut recyceln kann, sollen wir die jetzt nicht vielleicht anders designen, sagen jetzt, in Zukunft haben wir ja dann das chemische Recycling, also brauchen wir hier gar nicht zu verändern. Und das wäre aus Umweltsicht der falsche Ansatz. Es geht hier um eine Ergänzung, aber dass wir bei Verpackung viel stärker auf Recyclingfähigkeit gehen müssten, das erübrigt sich dadurch nicht.
So schätzt es Henning Wils ein vom Wuppertal-Institut. Außerdem kann die Anlage, wenn sie mal fertig ist, tatsächlich nur einen kleinen Teil dieses bösen Plastikmülls zu einem Happy End bringen. Aber immerhin, finde ich persönlich, also immerhin eine Ergänzung im Kampf gegen den Plastikmüll. Mir macht das immer Mut, wenn Leute sich schlaue Sachen ausdenken, muss ich sagen.
Ja,
dann gebe ich mir auch selber beim Mülltrennen wieder mehr Mühe. Ja, wirklich, ich schwöre.
Wird man nicht faul.
Und wenn ihr übrigens wollt, könnt ihr heute auch noch schön aufräumen, so von wegen Müll wegräumen, aber nicht bei euch unterm Sofa, sondern draußen. Einfach mal so Schutzhandschuhe über. Eine Greifzange bekommt man da meistens gestellt, Müllbeutel auch. Könnt ihr mal den ganzen Park von rumliegendem Müll befreien, denn genau. Heute ist der sogenannte World Cleanup Day. Ja, ich weiß, es gibt inzwischen Tage für alles und natürlich muss das niemand machen, aber da machen wirklich viele Menschen auf der ganzen Welt mit und räumen einfach das weg, was wir ja selber produziert haben und was den Planeten immer noch vermüllt.
Tolle Aktion. Ich bin trotzdem ein bisschen pessimistisch, dass da jetzt alle mitmachen werden. Das ersetzt ja auch nicht die Müllabfuhr, muss man ja sagen. Ne? Man bekommt aber immerhin, wenn man da mitmacht, und ich finde das auch gut, dann bekommt man so ein Gefühl dafür, was und wie viel Müll sogar in einem Land mit gut funktionierender Müllabfuhr, wie Deutschland das ja immer noch ist, wie viel da eigentlich noch bei uns so in der Umwelt landet und dort auch ein Problem ist. So, das war's dann erstmal heute für uns. Für euch geht's mit Highlights dann am Montag weiter. Da sind dann Uli Spinnrad und Magdalena Bienert für euch da. Das ist ja unser selbsternanntes Team Mönchengladbach Berlin.
Team M&M, Marlies Schaum und Moritz Zacho sagt erstmal tschüss. Schönes Wochenende.
Ciao.
15 Minuten. Der Tagesschau-Podcast am Morgen kommt vom Westdeutschen Rundfunk, heute zusammen mit dem Norddeutschen Rundfunk.